Wir danken für dieses kostbare Zeugnis unseres teuren Bruders. Ihr wisst ja, dass Bruder Stuggi unsere Konferenz in Thun leitet, einladet, leitet, mitdient und vielen zum Segen sein durfte. Auch werden manche von uns schon etwas von ihm gelesen haben. Er hat geschrieben über die Entrückung, eine kleine Schrift, die auch in Deutschland verbreitet ist. Wir sind glücklich und dankbar, dass wir hier mit treuen Brüdern und Mitarbeitern in jeder Beziehung zusammen sein dürfen. Ich will auch einen Beleg noch geben, ehe wir an unser erstes Hauptthema kommen, dafür, dass die unsichtbare Welt, und zwar sowohl die Finsterniswelt Satans als auch die Lichtswelt Christi, an uns Anteil hat, viel stärker und inniger als wir ahnen. Wir sind überzeugt, dass der gläubige Cousin, auf Deutsch Vetter, unseres lieben Bruders Stucki, ihm die Wahrheit gesagt hat, er uns. Davon sind wir fest überzeugt, ja, dass das kein frommes Märchen war, sondern Realität, Wirklichkeit. Und was ich euch jetzt sagen werde, ist eben solche Wirklichkeit, weil die betreffende Garantin, eine begnadete Missionarin namens Alma Döring, es selber erlebt hat, am eigenen Leibe. Ich war mit dieser Schwester 8 Tage zusammen in einem Ort der Schweiz, wo wir eine Konferenz hatten, auf der Brüder aus verschiedenen Ländern dienten. Und zwar der berühmte Holländer, wie heißt er? De Heer war da. Dann war da Dr. Lanz aus der Schweiz, der inzwischen heimgegangen ist. Dann war da der Bruder, der Pfarrer war in Straßburg und dann später zur Pfingstbewegung ging. Paul Siever, kennst du auch? Der Paul Siever, Paul Siever. Und dann war da diese amerikanische Missionarin und zuletzt war ich auch dabei. Und wir dienten da miteinander. Und da hatte ich Gelegenheit, 8 Tage lang diese Missionarin kennenzulernen. Und von der erzähle ich jetzt ein herzergreifendes Erlebnis. Einige haben es vielleicht schon einmal gehört. Es ist aber so kostbar, dass man es zweimal hören kann oder dreimal und dann weitersagen kann an andere, weil es eine wahre Begebenheit ist und uns Einblick gibt in die Wirklichkeit und Echtheit und Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes. Diese Schwester Alma Döring war die Tochter eines reichen Amerikaners und hatte von Jugend auf die Gabe, Dialekte, Mundarten, Spiele zu lernen, also anderer Sprachen. So hat sie auch die afrikanischen Dialekte spielend gelernt und konnte eine ganze Reihe von Mundarten sprechen. Und sie hatte nun von Gott den Auftrag bekommen, durch diese Gabe, in Gebiete zu gehen, die nie eines weißen Fuß betreten hatten oder aus denen nie eine weiße Expedition zurückgekommen war. Die gibt es noch, besonders im Kongo-Gebiet, wo die Zwergvölker sind mit ihren Blasröhren, mit vergifteten Pfeilen, womit sie eine unheimliche Treffsicherheit haben, wo Menschenfresser sind. Menschenfresser nebenbei bemerkt, sind nicht deshalb Menschenfresser, weil sie Hunger haben und nichts anderes zu essen haben, das ist dummes Zeug, sondern Menschenfresser, die wollen, indem sie das Hirn oder das Mark der Weisen essen, deren Kräfte und Fähigkeiten teilhaftig werden. Die haben genug Ziegen und Schweine und Hühner und Fische und so weiter. Die haben genug zu essen, dort in den fruchtbaren Urwaldgebieten. Aber sie wollen dieselbe Intelligenz haben, nur dieselbe Fähigkeit entwickeln wie ein Weiser und glauben, wenn sie deren Hirn oder deren Zunge oder deren Mark und so weiter essen, dass sie dann der Kräfte der Weisen teilhaftig werden. Das ist der eigentliche Grund der Menschenfresserei. Wird meistens ganz falsch aufgefasst. Doch das nur nebenbei. Also sie gingen wieder von der Küste aus, hatten sich vorgenommen, ein Gebiet zu gehen, aus dem noch nie eine weiße Expedition zurückgekehrt war. Die sind alle dort aufgerieben worden, umgekommen. Und als sie das dann, ich weiß nicht mehr, wo es war, jedenfalls hat sie mit einem hohen englischen Gouverneur zu tun gehabt, als sie dem das sagte, sagte er, nein, das kann ich Ihnen nicht erlauben. Denn sie werden nicht mehr zurückkommen, sie werden umkommen. Ja, sagt sie, aber ich habe einen lebendigen Gott. Aber der Herr hat mir es geboten, aber der Herr wird mir helfen. Und hat derart mit ihm geredet, dass er sagte, wissen Sie was, Sie haben einen Aberglauben. Sie sagen zu allem Aber. Aber. Gut, gehen Sie, ich habe Sie gewarnt, ich habe meine Pflicht getan, ich kann und darf Sie nicht aufhalten, gehen Sie. Und da ging sie Mutterseelen allein nur mit einem Schlafsack. Denn sie kannte die Gegend in etwa schon. Und da übernachtete sie immer in Ziegenställen, hüllte sich in ihren Schlafsack, um vor Ungeziefer sicher zu sein, bedeckte ihren Kopf mit einem Gazetuch und machte den Schlafsack zu, sodass kein Ungeziefer an sie kam, und zog dann weiter und verkündigte das Evangelium. Und diesmal zog sie weiter als gewöhnlich und kam in eine fremde, unbekannte Gegend. Als sie eines Abends gegen Abend nach einem langen, ermüdenden Marsch ankam, da kamen einige von diesen Zwerchvölkern, von diesen Menschen, die ein Zwerchvolk angehörten, auf sie zu, und zwar der Häuptling, der Medizinmann und noch so zwei, drei andere. Und sprachen in ihrer Sprache, weise Frau, wer bist du, wo kommst du her, was willst du? Und sie antwortete fließend in ihrer Sprache, da war die ganz erstaunt. Da sagte sie, ja, ich komme, um euch zu sagen, von dem großen Himmelsvater und euch zu sagen, von dem sprechenden Buch, das ist die Bibel, und euch zu sagen, wie ihr eure Sünden wirklich loswerden könnt. Und da merkte sie schon, wie in den Augen des Medizinmannes, das waren ja alles dämonisch besessene Menschen, die in der Kraft Satans arbeiten, wie es da anfing zu glühen. Das merkte sie schon. Hier ist ein Besessener, der hat Macht über die anderen. Aber sie legte kühn Zeugnis ab und sagte, morgen früh werde ich zu euch kommen und ihr könnt mal zusammen euch vereinigen und dann werde ich euch einiges erzählen von dem Himmelsvater und von seinem Sohn, der unsere Sünden bezahlt hat mit seinem Blut, und von dem sprechenden Buch, was da alles drinsteht, morgen früh. Ja, sagten sie, du kannst da schlafen, ja, in diesem Ziegenstall, der ist leer, da kannst du drin schlafen, und morgen früh, da wollen wir kommen, und da kannst du zu uns reden. Sie war erschöpft, legte sich nieder und schlief nach einem kurzen Gebet, oder sogar während des Gebetes, schlief sie ein vor Erschöpfung. Und mitten in der Nacht hörte sie etwas, was ihr Blut erstarren ließ. Sie hörte, wie auf ausgehöhlten Baumstämmen, überspannt mit Menschenhaut, die als Gong benutzt wurden, eine Botschaft weitergegeben wurde. Und zwar konnte sie die Botschaft entziffern, die hieß, weise Frau, kommt, wir wollen sie fressen, weil sie dadurch dieser Kräfte und Intelligenz der weisen Frau teilhaftig werden wollten. Sie konnte also die Botschaft, die Glockzeichen konnte sie entziffern. So ähnlich wie in Morse, haben die auch, die Neger. Ja, hat sie hören können. Und da bekam sie große Angst und sagte, ach Herr, ich bin doch gekommen um deines Namens willen. Ich bin doch nicht aus Leichtsinn gekommen und nicht aus Erlebnislust oder sonst einem Beweggrund. Ich bin doch gekommen um deines Evangeliums willen. Und du hast gesagt, dass du deine starken Helden herstellst, um die, die dir dienen. Und ich will dir dienen und sonst nichts. Und bitte mach dein Wort wahr. Sonst komme ich um. Denn sie wusste, diese Botschaft, die lockt viele herbei, hunderte, tausende aus weiteren Entfernungen, und die bringen sie um. Das wusste sie. Und sie war ja machtlos. Sie hatte auch gar keine Waffe bei sich. Sie betete inbrünstig und hatte große Angst, umso mehr als diese Töne immer lauter wurden. Und dann hörte sie auch Gerassel von Spießen und Schildern, merkte, die sind ja bewaffnet sogar, die Kerle. Und kommen immer näher an sie heran, aber sie war so erschöpft und müde, dass sie einschlief. Schlief ein. Und am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, erwachte sie, trat von ihrer Hütte, und da standen schon der Häuptling, der Medizinmann und eine ganze Reihe von bewaffneten Unterhäuptlingen. Die standen da und erwarteten sie. Sie trat auf sie zu und sagte, guten Morgen, das leuchtende Himmelgestirn segne euch, und wie es die Grußart dort hieß. Und dann ergriff der Häuptling das Wort und sagt, weise Frau, du bist eine ganz große Lügnerin. Sagt sie, wieso habe ich dich belogen? Du hast gesagt, du wärst allein. Wir haben dich gefragt, ob du noch andere bei dir hast. Und du hast gesagt, du wärst ganz allein. Warum hast du uns nicht gesagt, das um deine Hütte her. Männer stehen, leuchtende, starke Männer. Und von denen wir, wenn wir ihnen nahen wollten, zurückgeschleudert wurden. So wie die da gelähmt waren, so wurden die zurückgeschleudert. Da sagt sie, ja, ist das wahr, was ihr da sagt? Ja, sagte der Häuptling, das ist wahr. Und dann trug sie die Eisen und hat Einzelheiten wissen wollen. Frauen sind ja sehr neugierig, nicht mehr ihr Brüder. Ja, und da hat sie also wissen wollen, was die Fritter waren. Da frug sie den Ersten, wie groß waren diese Männer? Ja, die waren noch größer, zwei Kopf größer als du. Und wie haben sie ausgesehen? Wir haben gestrahlt, beleuchtet und hatten Waffen, von denen ging ein Glanz aus. Und dann hat sie den Nächsten gefragt, ja und was hast du? Ja, sagte er, ich wollte da hin, wollte die durchbrechen, aber ich hatte Angst und dann konnte ich gar nicht. Ich wurde einfach zurückgeschleudert. Von denen ging eine Kraft aus. Und dann hat sie den Dritten, hat sie jeden gefragt, um sich da ein Bild zu machen von der unsichtbaren Welt, wie die Bibel sie schildert. Und dass sie sah, dass die verschiedenen, selbst der Medizinmann, der ihr Gegner, der musste widerwillig zugeben, ja, das war so, du hast diese starken Männer gehabt. Daraus erkannte sie, das war keine, wie soll man, Halluzination, kein Trugbild, keine Einbildung von denen, das haben die wirklich erlebt, die Leute. Und sie wäre ja auch getötet worden, ohne Zweifel, wenn das nicht gewesen wäre. Und dann sagte sie, ja, die waren nicht bei mir, die hat mir der große Gott des Himmels geschickt. Im sprechenden Buch steht das nämlich drin, dass er große, mächtige Helden hat und nicht nur sowas. Ihr habt ja Götzen und Dämonen, sie hat das etwas anders ausgedrückt. Ihr habt ja Finsternismächte, die euch betrügen und eure Kinderopfer, die ihr bringt und eure Hurereien, die ihr den Göttinnen darbringt. Das hat ja alles keinen Zweck, nur der lebendige Gott, und hat dann anknüpfend an dieses Erlebnis ein Zeugnis gegeben. Es kamen viele herzu und es gab eine Erweckung. Gab eine Erweckung. Ja. Alma Döring, sie hat mich eingeladen, sie mal zu besuchen in Amerika und dort auch ihren Kreisen zu dienen mit dem Fülle-Evangelium. Ich habe über Epheser 1 haben wir behandelt und ich hatte immer die Einleitung. Am ersten Tag war ich schlusslich, da haben sie gesagt, naja, der Deutsche, der kann dann am Schluss auch noch was sagen. Ja. Und der Holländer und der Franzose und der Schweizer und die Amerikanerin, die haben das Hauptwort gehabt, ich habe dann auch was gehabt, ganz bescheiden, über Epheser 1. Und später, am zweiten Tag, sagten sie also, sie machen die Einleitung, sie sehen die Sachen am besten. Da habe ich die Einleitung machen müssen, von Epheser 1. Ja. Und die haben es alle dankbar angenommen. Ja. Also nebenbei, das nur nebenbei, diese Wahrheit, die eben unser Bruder Stucki durch das Erlebnis seines Vetters, seines Cousins, und bezeugt hat, und die auch diese glaubwürdige Alma Döring, diese gottbegnadete Frau, sie hat noch viel mehr erzählt, die anderen Dinge habe ich alle vergessen. Noch mehr solcher ganz ergreifender Erlebnisse, ganz ergreifend. Ich habe sie vergessen. Ich höre und erlebe zu viel. Aber das ist mir geblieben, dieses eine. Das beweist uns, dass das Wort, und wenn ein Heer sich wieder mich wahrt, so trägst du doch den Sieg davon. Denn derer, die bei uns sind, sind mehr als derer, die bei unseren Feinden sind. Der in uns wohnende Christus ist stärker als alle Mächte und Gewalten, an alle Dämonen. Ihr Lieben, wenn man das weiß, da kann man, wenn man nachts allein im Bett liegt und Angst hat, und selbst wenn ein Dämon kommt ja vor, dann kann man ihm das sagen, du bist besiegt durch Christus, im Namen Jesu, weiche, gehe, du hast kein Anrecht. Das darf man dem sagen. Tut das auch, tut das, bitte macht das. Lasst die Schwermut und die Angst und die Selbstmordgedanken und die Anfechtungen von Sünden aller Art, lasst die nicht Macht über euch gewinnen. Sagt diesen Finsternismächten, sagt diesen Gewalten der Schwermut und der Furchen, des Grauens und der Augen, des Neides und der Bitterkeit und der Unversöhnlichkeit, wie die Mächte heißen, die euch euer Herz umkrampfen wollen. Sagt denen, gebietet denen im Namen Jesu, weichet! Jesus ist Sieger. Sagt das. Das ist kein Zauberwort, sondern ist ein Bekenntnis, das diese feindlichen Mächte bindet und zurückwirft. Bindet, wie es Bruder Stucki erzählt hat, dass sie einfach wie gebunden, wie gefesselt waren und zurückschleudert, wie es die Alma Döring erlebt hat in Zentralafrika, im Kongo-Gebiet. Also das nur zwei wahre Erlebnisse zu dem Wort, das ich gestern Abend als Begrüßungswort brachte. Wenn sich ein Heer wieder nicht lagert. Jawohl, wieder ein Einzelnen kann sich ein Heer lagern, aber dieses Heer steht unter anderen Mächten und Gewalten, die stärker sind, sodass dieses Heer sich später selber zerstört haben gegenseitig. Das nur als Ergänzung von gestern Abend. Und nun wollen wir an unser erstes Hauptthema gehen. Und ihr werdet erstaunt sein, wenn ich euch sage, was uns jetzt beschäftigen soll. Das, was der Apostel Paulus nennt, Zucht, Ermahnung und Lehre. Das sind nämlich die drei Stücke, wie Gott zu den Menschen, auch zu uns der Gemeinde, redet. Gott redet durch Zucht, Gott redet durch Ermahnung und Gott redet durch Lehre. Das sind die drei Arten, wie das Wort Gottes angewendet wird. Auf alle Heilskörperschaften, wie ich zeichnen werde, aber jetzt, in dieser Zeit, auf die Gemeinde. Also die Überschrift war ein bisschen langatmig und schwerfällig, aber ihr werdet sofort verstehen, was ich sagen will, wenn ich gleich hineingehe in mein Thema und Folgendes sage. Der Mensch ist eine Dreiheit. Leib, Seele und Geist. Dass die Seele eine selbstständige Funktion ist, werde ich im Laufe dieser Tage biblisch beweisen, wenn wir über Leib, Seele und Geist näher reden. Ich will nur so sagen, diese Dreiheit des Menschen, Leib, Seele und Geist, wird angeredet, wird angesprochen, wird angefasst vom Heiligen Geist, aber jeder anders, jeder anders. So wie der Mensch eine Dreiheit ist, Leib, Seele und Geist, ist auch die Menschheit eine Dreiheit. Nämlich Nationen, Israel und Gemeinde. Die Nationen entsprechen dem Leib, dem Körper, dem Fleisch. Israel entspricht der Seele und die Gemeinde entspricht dem Geist. So wie der Mensch eine Dreiheit ist, so ist auch die Menschheit eine Dreiheit. Aber Gott will ja uns total haben und will auch die Schöpfung total haben, die Menschheit und die Schöpfung. Und deshalb hat er dazu verschiedene Methoden. Er redet mit jedem anders. Wenn ich mit einem kleinen Kind von 3 Jahren rede, dann brauche ich keine Fremdwörter und schneide keine philosophischen Probleme an. Zudem sage ich höchstens, wie heißt denn du? Du bist aber groß, du bist aber lieb. Und lege die Hand aufs Haupt und sage, der Herr segne dich, du liebes Kind. Komm, gib mir mal einen Kuss. Dann komme ich Kuss auf meine Wange. So rede ich mit einem Kind. So hat es ja Jesus auch gemacht. Er herzte sie und segnete sie. Hat sie nicht getauft, die Kinder. Hat sie geherzt und gesegnet. Ja. Und wenn ich mit einem Erwachsenen mich unterhalte, ja, dann sprechen wir über andere Probleme. Wenn ich mit einem Schulmeister mich unterhalte, dann fachsimpeln wir ein bisschen. Nicht wahr? Und wenn ich mit einem anderen mich unterhalte, der auf irgendeinem Gebiet etwas weiß und ich habe auch Interesse und dann unterhalte ich mich darüber. Was es auch sei, Kunst oder Literatur oder Philosophie oder Musik oder Malerei oder Sport oder was es sei, da unterhalte ich mich da und suche da einen Anknüpfungspunkt, um auf das Zentrale zu kommen, so schnell wie möglich. Und so macht es auch Gott und es gibt, wie gesagt, ein dreifaches Ansprechen. Der Leib wird angesprochen durch Zucht. Die Seele wird angesprochen durch Ermahnung oder Ermunterung und der Geist wird angesprochen durch die Lehre, durch die Lehrwahrheiten über Gott selbst. Das ist wunderbar, wenn wir das sehen. Wenn nun ein Mensch geistlich ausgerichtet ist, nach Gott trachtet, dann spricht Gott ihn an. Und wenn er dann noch nicht so weit ist, dann ermahnt und ermuntert er ihn. Und wenn dann ein Wesen oder ein Volk oder die Schöpfung als solche rebelliert, sich empört, dann wendet er sich durch Zucht an den Leib. Und nun stelle ich die Frage, kommt es auch bei der Gemeinde des Leibes Christi vor, des Körpers Christi, dass Paulus züchtigend den Leib angreift? Kommt das auch vor?
Ja.
Jawohl, jawohl. Da kommt das schon auch vor. Denn, und jetzt sage ich noch etwas ganz Drastisches. Zur Zucht benutzt
Gott den Satan.
Wir kommen nachher dran. Ich gebe biblische Beweise. Bruder Stubi hat schon einen genannt. Zweitens, zur Ermahnung und Ermunterung benutzt Gott Menschen. Aber zur Lehre, zum Aufleuchten lassen, lehren heißt ja aufleuchten lassen, der letzten, tiefsten Wahrheiten dessen, was im Herzen Gottes selber ist, gebraucht Gott seinen Heiligen Geist. Jetzt, wer wirkt sich an uns aus? Der Heilige Geist oder der Dienst von Menschen oder die Finsternismächte? Wen von den dreien benutzt Gott an uns? Jawohl, alle drei. Alle drei. Alle drei. Aber mit dem Herzen ist Gott nicht dabei, wenn wir von Finsternis Menschen geplagt werden. Das steht schon im Alten Testament, da steht, nicht von Herzen plagt er die Menschenkinder. Das heißt, er plagt sie. Er plagt sie. Aber nicht von Herzen. Er plagt sie, um ein Hochziel zu erreichen, das er ohne diese Qual und Plage anders nicht erreichen würde. Deshalb plagt er sie, stellt sie unter Gerichte, unter Nöte, unter Krankheit, unter Ängste, unter Enttäuschung. Er plagt sie. Du bist auch oft geplagt worden, ich auch. Aber nicht von Herzen plagt er die Menschen wieder. Das heißt, sein Herz ist nicht dabei. So wie ein Vater, der sein Kind schlägt, sich nicht freut, sondern das tut ihm selber weh. So macht es Gott. Ich wiederhole das Letzte. Gott benutzt als Suchtmittel den Leib anzupacken, eventuell durch Krankheit und sogar durch Tod. Dazu benutzt er den Satan. Er benutzt die Finsternismächte. Er übergibt sie. Zur Ermahnung benutzt er Menschen. Und zur Lehre, zum Aufleuchten lassen, innerster, letzter, tiefster, herrlichster Wahrheiten, die kein Menschenmund aussprechen und kein Menschengeist ersinnen kann, die nur Gott schenken und enthüllen kann. Dazu benutzt er seinen Heiligen Geist. Und deshalb sind diese drei Mittel, Zucht und Ermahnung und Lehre, etwas, was sich auswirkt in allen Heilskörperschaften. Und jetzt in der Gegenwart, an der Heilskörperschaft, die jetzt im Zentrum steht, das ist die Gemeinde des Leibes des Christus. Jetzt wird dem Haupte verklärt in der Herrlichkeit ein ebenbürtiger Leib oder Körper angefügt. Oder er wird vervollständigt, deshalb sind wir sein Pleroma, das heißt seine Vervollständigung. Ohne den Körper wäre das Haupt unvollständig. Und ohne das Haupt wäre der Körper auch unvollständig. Und so bilden wir seine und er bildet unsere Vervollständigung. Und dieses Wort heißt auf Griechisch Pleroma, wird meistens übersetzt mit Fülle oder Vollmaß oder Vollausrüstung. Aber es heißt eigentlich Vervollständigung. Wir sind ihm so nahe, wir sind ihm so eng verbunden, nicht wie ein Herr seinem Diener oder wie ein Mann seiner Frau oder seinem Freund, sondern wie ein Haupt dem Körper. Ein Mann kann ohne seine Frau spazieren gehen und die Frau kann ohne den Mann was arbeiten. Aber der Körper und das Haupt können nie auseinander sein. Mein Haupt kann nie dort sitzen und irgendwas denken und der Körper da sein und irgendwas tun, das geht nicht. Und das ist die Stellung, die Gemeinde des Leibes des Christus einnimmt. Eine solch hohe Stellung nimmt vorerst, keine einzige Heilskörperschaft im Weltall ein. Und auch keine Vaterschaft. Das Wort Vaterschaft wird im Urtext gebraucht. Keine, als wir allein. Aber wenn wir einmal vollendet sind, bei ihm sind, das Haupt und der Körper vereinigt, dann ist der Christus Haupt und Körper eine Einheit und dieser Christus wird dann wiederum, der gesamte Christus, er und wir gemeinsam, das Haupt über andere Welten, nämlich über jedes Fürstentum und jede Gewalt. Dann bilden wir das Haupt für jedes Fürstentum und jede Gewalt. Dann tun wir das an den Fürsten über die Gewalten, was jetzt das Haupt der Herr Jesus an uns den Gliedern tut. Und dieser Körper, dieser ganze Christus, der bekommt dann ein Weib, das Israel. Und dann zeugt er geist- und liebesmäßig durch den Samen des Wortes, zeugt er zunächst die Erde und später das Weltall ins Leben. Darauf kommen wir noch später. Wir wollen nur festhalten, Leib, Seele und Geist oder Zucht, Ermahnung und Lehre. Oder Nationen, Israel und Gemeinde. Oder Satan, Menschen und Heiliger Geist. Ich glaube, ihr habt mich jetzt verstanden, wie diese vier gliedrigen drei Stücke sich gegenseitig entsprechen. Und davon will ich ein Zeugnis ablegen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt oder war es zu kompliziert und verschnörkelt? Habt ihr alles verstanden? Gut, dann können wir weitergehen. Erstens, der Leib wird gezüchtigt und das entspricht der Kindesstufe. Die Seele wird ermahnt und das entspricht der Jünglingsstufe. Und der Geist wird belehrt und das entspricht der Väter- und Erwachsenenstufe. Aber diese drei Dinge, die sind ineinander geflogen. Es kann sein, dass einer, der schon alt ist, noch gezüchtigt werden muss wie ein Kind. Und es kann sein, dass einer, der noch ein Knabe ist, von 16, 17, 18 Jahren, dass der schon die Wahrheiten der Väterstufe fassen kann. Das greift ineinander. Hören wir auf, alles scharf auseinander zu schneiden. Man geht da in letzter Zeit zu weit. Ich höre von vielen kleinen Kreisen, die im Entstehen sind, entstanden sind, die sagen, was haben wir mit dem Alten Testament zu tun? Brauchen wir nicht. Was haben wir mit den Evangelien zu tun? Brauchen wir auch nicht. Was haben wir mit der Offenbarung zu tun? Gilt uns ja gar nicht. Was haben wir zu tun mit dem Brief eines Judas oder mit den beiden Petrinischen oder den drei Johannäischen Briefen? Damit haben wir gar nichts zu tun. Die Evangelien gehen uns gar nichts an. Wir brauchen nur die Füllebriefe, auch die Übergangsbriefe gehen uns gar nicht an. Man kann das Kind mit dem Bad ausschütten. Man kann zu weit gehen. Und das ist das Kennzeichen der Kindesstufe, dass wenn man eine Wahrheit erfasst hat, man alles andere für ungültig erklärt. Das ist ein Zeichen der Kindesstufe. Wenn ein kleiner Junge von 12 Jahren meinetwegen, der hat Bleisoldaten, spielt damit. Und eines Tages sagt er, ach, das war ja viel zu kindisch, ich sammle jetzt Briefmarken. Und jetzt sammelt er Briefmarken und sagt, alles andere, Bleisoldaten und das und das und das, das ist alles nichts, das wird alles verbrannt. Nur Briefmarken. Und wenn er noch älter wird, sagt er, Briefmarken, das war viel zu kindisch, ich will ein Motorrad haben. Und so geht es weiter. Und indem er das eine betont, verwirft er das andere. Das ist Zeichen eines infantilen, eines kindischen Menschen. Wer die Gemeinde erfasst hat, und sagt, alles andere geht mich nichts mehr an. Hier, wir singen das Lied der Gemeinde. Jawohl, das singe ich auch, jawohl. Aber Israel habe ich gar nichts zu tun. Was geht mich Israel an? Was gelten mir die Ermahnungen vom Petrusbrief? Was gelten mir die Sachen der die Apostelgeschichte? Damit habe ich gar nichts mehr zu tun. Wer so redet, steht noch auf der Kindesstufe und hat die Gemeinde nur verstandesmäßig erfasst. Wer es wesens- und lebensmäßig erfasst hat, der lässt alles stehen, aber an seinem Platz, in seinem Gott. Geschwister, lassen wir uns das in aller Liebe sagen, denn es ergeben sich ungeheure Gefahren, auf die vielleicht auch so beiläufig in diesen Tagen das eine oder andere sagen muss. Gehen wir also zu unserem ersten Punkt, der Leib, der Körper, den wir an uns tragen, der steht unter Zucht. Und das ist ein Zeichen für die Kindesstufe. Das Wort Zucht heißt auf Griechisch Paideia und ist abgeleitet von dem Wort Kind. Kind. Wer sein Kind lieb hat, der züchtigt es. Deshalb sollte man schon in den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt, wenn das Kind nachts mal schreit, nicht gleich rausrennen, sondern soll das ruhig mal schreien lassen. Erstens einmal, das Kind schreit ja nicht aus Hunger oder wegen Schmerzen, sondern das ist eben seine Gymnastik. Lass doch das Kind mal in den Rhythmus des Lebens eingebaut werden. Da fängt schon die Torheit der Eltern an. Dass der Mann sagt, der soll nur schreien. Du hast das doch gesagt, die Hebamme hat es gesagt, die Schwester hat es gesagt, lass doch schreien. Aber die gute Mutter, die kann es eben nicht schreien lassen. Und ach du armes Kind, da wird es getätschelt und so weiter. Und da fängt doch schon das Verziehen des Kindes an. Ich sage das aus eigenen Erfahrungen und aus vielen Erfahrungen, die ich ringsum machte. Da muss das Kind schon wissen, nachts, wenn es dunkel ist und wenn der Vater und die Mutter weg sind,
dann hat es gar keinen Wert, wenn ich schreie. Die kommen ja doch nicht. Aber wenn die wissen, die kommen ja doch. Das war schon ein Kind vor ein paar Monaten. Dann tyrannisiert das Kind das ganze Haus. Ja, ihr, die ja viele Kinder habt. Stimmt's oder habe ich recht? Christian. Wir Großväter wissen das. Wir wissen es auch von unseren Enkeln her. Ja. Also das erste ist Zucht Paideia. Das heißt also Behandlung eines Kindes. Man kann Kindern nicht zureden. Man kann Kindern keine Erklärungen geben. Das versteht ihr ja doch nicht. Aber man kann, die können merken, wenn ich an den Ofen gehe, da gibt es Patsch-Patsch auf die Finger. Das müssen die Kinder wissen. Da darf ich nicht rangehen an den Ofen. Oder ich darf das nicht machen. Oder wenn ich mein Spielzeug runterschmeiße, 20 Mal hintereinander, die dumme Mutter, die bückt sich über den Gipfel immer wieder. Nein, wenn ich es runterschmeiße, was da unten liegt. Du hast es runtergeschmissen, da bleibt es jetzt mal liegen. Mal eine halbe Stunde. Hier fängt schon der Irrtum des Menschen, der Gottes Wort nicht kennt und Gottes Gedanken nicht kennt. Und der nicht glaubt, dass es gilt, sein ganzes Leben nach der Schrift, nach dem Wort Gottes auszurichten, hier beginnen schon gefahrvolle Irrtümer und Torheiten. Ich will nun die Schrift reden lassen und einiges darüber lesen, über die Zucht. Was sagt die Schrift über die Zucht? Aber ehe ich das tue, gebe ich noch einen anderen Hinweis, noch einen fünften Hinweis. Die Zucht ist Sache des Vorhofs. Die Ermahnung ist Sache des Heiligtums und die Lehre ist Angelegenheit des Allerheiligen. Denn alle Heilsgeschehnisse Gottes sind dreifach gegliedert, alle zu ersehen in Vorhof, Heiligtum und Allerheiligsten. Oder anders auf der Ich-Linie, auf der Du-Linie und auf der Er-Linie. Wer einmal diesen Grundschlüssel gefasst hat, dem blüht die Schrift auf in wunderbaren Zusammenhängen. Der versteht das Wort, dass die Bücher der ganzen Welt das nicht zu fassen vermögen, was Christus alles gelehrt und gesagt und getan hat. Andernfalls wäre das ja eine maßlose Übertreibung. Wer aber mal diese Zusammenhänge sieht, wie jedes Wort sich erstens einmal siebenfach entfaltet und dann in ungezählten Zusammenhängen mit all den anderen Wahrheiten steht, wie wir aus der Analyse, das heißt der Zergliederung oder Zerreißung, hineinwachsen müssen in die göttliche Synthese des vollen Willens und Wesens Gottes. Und das fehlt den lieben Brüdern, die sagen, Israel, Gemeinde, Israel gibt es gar nicht an, weg damit, aber Gemeinde sind wir. Und wer noch irgendwie meinetwegen Leuten die Hände auflegt, oder wer gar in seinen Gebeten ein Heilwunder erlebt, oder wer etwas sagt über das tausendjährige Reich, oder wer etwas sagt über die Entrückung der Gläubigen, der ist noch weit hinter Mond zu Hause, aber wir sind weitergewachsen. Brüder, lasst euch von diesem Hochmutsgeist der Lüge nicht anstecken, sondern alles ist euer, alles ist euer. Jawohl, wir verkündigen die Gemeinde ihrer ganzen strahlenden Klarheit und Einheit, aber wir sehen auch die Beziehungen zu den anderen Heilskörperschaften, wir sehen die Überschneidungen und wir sehen die Verzahnungen, das ineinandergreifen. Und davon wollen wir in diesen Tagen reden. Das gibt uns eine Gesamtschau. Das führt uns in die Analyse, wie in die Synthese, in die Zusammenschau und die Zusammensetzung, während die Analyse nur die Zergliederung ist. Wenn ich zum Beispiel im Wald spazieren gehe und sehe da eine wunderschöne Blüte, die ich gar nicht kenne, und untersuche die, da zupfe ich zuerst außen die Kelchblätter ab, dann lege sie hin, dann nehme ich die Blütenblätter, dann nehme ich die Staubblätter, die Staubgefäße, dann nehme ich Fruchtknotengriffen und Narbe und lege die alles schön nebeneinander und sehe, aha, die hat so die Kelchblätter und so sind die Blütenblätter und so weiter. Ja, und dann setze ich sie wieder zusammen, dass er weiterwächst und weiterblüht, nicht wahr? Ja. Der Mensch kann nur analysieren, zerreißen und zergliedern und auseinanderschneiden. Und ist wunderlich stolz drauf. Aber eine Synthese, dass eine lebendige, von Gottes Leben, Gottes Fruchtbarkeit, erfülltes Wachstum wird, das kann der Mensch nicht. Ich erzähle euch eine wahre Begebenheit, ich habe sie schon einmal erzählt, aber sie ist so wunderbar und köstlich und lehrreich, dass ihr sie zum dritten Mal hören könnt, wenn es sein muss. Ein gläubiger Oberförster, ein alter, tief in Gottes Wort gegründeter Mann, pensioniert, der aber noch im Försterhaus wohnte, lud seinen ungläubigen Neffen, ein, der in Berlin bei einem großen Verlag, ich weiß nicht, was Ro,
Nein, der ist ja in Hamburg, gell? Wo? Wo in Bremen? Ist ja einerlei. Ist der in Bremen? Also jedenfalls, der Junge stammte aus Berlin und war in irgendeinem großen Verlag. Ich weiß, wer Rowold Rotationsromane heißt das Ding. Ja. Die in ganz kurzer Zeit, ganz schnell Schriften zog, so eine halbe Stunde Literatur, nicht ganz, aber ja, herstellen. Also der war dort ein führender Mann, aber er war ein Atheist, also ein Gottesleugner. Und der hat so alle zwei, drei Jahre mal den alten frommen Onkel da besucht und kam wieder einmal zu ihm. Da machten die zwei an einem Vormittag einen Spaziergang in den Wald und da blieb dann der Förster stehen in einer Lichtung vor einer großen, wunderbaren, riesenstarken Eiche und sagt, sieh mal, Junge, dieses Wunderwerk unseres Gottes, das hat doch kein Mensch geschaffen, das kann kein Mensch schaffen, das kann nur der Schöpfer. Und hat damit was gesagt über diesen Riesen, das war ein Riesenbaum mit einem gewaltigen Umfang, aber noch stark und gesund. Und hier sieht er das an. Ha, sagt der Onkel, das ist gar nichts. Wir, die wir nicht an Gott glauben, wir machen aus diesem Baum in Zeit von 2 Stunden 20.000 Romane, können wir. Und hat dann erzählt, wie der Baum gefällt wird, entlaubt wird und so weiter, zermahlen wird und wie die alle Arbeitsvorgänge zusammen, abzählen vom Transport natürlich, wie die nicht mehr als 2 Stunden benötigen, um aus diesem Baum einen 20.000 Romane zu machen, bedruckt, also in holzfaserischem Papier natürlich, und dass er das machen wird. Sagt der Junge, das ist wirklich eine Leistung, die muss ich hoch anerkennen. Aber ich kann dir erst glauben und eure Überlegenheit anerkennen, wenn du mir aus diesen 20.000 Romanen eine Eiche machst. Eine Eiche, die wächst, blüht, Frucht bringt und die dann die Eicheln abwirft, sodass aus jeder einzelnen Eiche wiederum eine Eiche wird, sodass mit der Zeit ein ganzer Eichwald entsteht aus dieser einen Eiche. Wenn du das fertig bringst, dann will ich anerkennen, dass ihr mehr könnt als Gott. Und dass Gott nur eine Utopie ist. Und da bekannte sich doch, so intelligent war der doch, der junge Mann als geschlagen. Wir können wohl aus einem lebendigen Wesen ein totes machen, aber wir können aus totem Wesen nichts Lebendiges mehr machen. Und so kann man auch in einer Bibelstunde und in einer Theologie und in einer Dogmatik und in einer Richtung und in einer Bewegung kann man das Wort Gottes analysieren und zessieren, auseinanderschneiden. Aber man vernichtet damit das Leben, die innewohnenden Kräfte, die spielen, zirkulieren von einer Heilskörperschaft die andere. Und die Zucht und Ermahnung und Lehre in ihrem heiligen Gleichgewicht in unserem Leben und in unserem Dienst an anderen sich auswirken lassen. Denn wir brauchen das alles miteinander. Wir brauchen nicht nur die Lehre mit EH, nicht mit 2 E. Viele haben eine Lehre mit 2 E. War hier eine Herzenslehre. Ja. Wir brauchen nicht nur die Lehre, wir brauchen auch die Ermahnung. Ihr habt die Ermahnung vergessen, heißt im Hebräerbrief. Wir brauchen auch die Zucht. Wir brauchen die Zucht. Und wenn Gott uns züchtigt, dann macht er uns groß. Und das will ich euch beweisen. Ich will also diese 3 Stücke Zucht, Ermahnung und Lehre nicht nur in ihrer Analyse, dass ich sage, so, das ist Zucht und das ist Ermahnung und das ist Lehre, das sind 3 Verstiefel, sondern ich will zeigen, wie das zusammengehört. Oder, wer von euch hat mal erlebt, dass ein Mann, der seine Frau liebt und sie geheiratet hat, sagt, so, liebe Frau, jetzt sind wir verheiratet, wir hören zusammen, du bist die Frau und ich bin der Mann. Für mich gilt das Wort, seid männlich und seid stark wie der Mann. Und du bist die Frau. Die Frau, die hat zu gehorchen, untertan zu sein und sich nur um ihre Sachen zu kümmern. Und was der Mann macht, das geht die gar nichts an. Und der Mann, der hat nur seine Funktionen. Aber mit Frauen arbeiten, Frauenangelegenheiten hat er gar nichts mehr zu tun. Gar nichts. Und die Frau geht in ihre Küche und wagt nie, das Arbeitszimmer ihres Mannes zu betreten. Und ihr Mann sitzt an seinem Schreibtisch und tut nie einen Blick in die Küche. Und fragt, wie kann ich dir was helfen, Frau? Und die Frau, die darf nie fragen, sag mal, wie ist denn das, was hast du heute vor und so weiter. Die zwei, die leben nun völlig getrennt. Die Königreich, die Gemeinde, die Israel, für der Christus. Glaubt ihr, dass das eine Ehe ist? Nein, das ist keine Ehe. Aber so eine Ehe wollen viele der Modernen, wie jetzt kürzlich einer gesagt hat, Bibelmetzger führen. Und zwar wurde ich als Bibelmetzger bezeichnet. Was? Sie gehen zu dem Heller, zu diesem Bibelmetzger. Der schneidet ja auseinander und sagt hier Israel in der Gemeinde, dieser Bibelmetzger. Kein schönes Wort. Also ich wurde Bibelmetzger genannt, Christian.
Ich frage, wie sonst zutreffend? Ich kenne andere Bibelmetzger. Ja, ich habe auch schon in Kreisen gedient, wo man dann gesagt hat, das sind Übergangsbriefe, die gehören uns eigentlich nichts mehr an. Und das hat dann seine Lehrkonsequenzen. Da sagt man zum Beispiel, Evangelisation kommt gar nicht mehr in Frage. In Hamburg.
Mission auch nicht.
Mission auch nicht. In Hamburg verschickt einer Briefe, worin es unter anderem dreifach steht, das beweist wieder einmal, wie wir an den Menschen überhaupt keinen Dienst mehr zu tun haben, sondern nur noch an den Engelwelten, nach Epheser 13 und so, solche Sachen. Oder als ich irgendwo einen Vortrag hielt über die Entrückung, ist einer aufgestanden aus den Hahnkreisen, also nicht Württemberger Hahn, sondern vom anderen Hahn, der auch kräht. Und hat gesagt, ach, das geht uns alles doch gar nichts mehr an. Wir haben etwas viel, viel Höheres.
Ja.
Das ist dann die Bibelmetzger.
Ja. Also Brüder, ich will jetzt zeigen, wie Zucht und Ermahnung und Lehre eine Einheit bilden. Zusammengehören. Wobei natürlich einmal der Schwerpunkt auf Zucht und einmal der Schwerpunkt auf Ermahnung, einmal der Schwerpunkt auf Lehre gelegt wird. Und zweitens, es typisch ist, dass in der Jugend, in dem Kindeszeitalter, die Zucht, du musst gehorchen. Und wenn du nicht gehorchst, muss ich dich bestrafen. Vorerst, zweitens, im Jünglingszeitalter die Ermahnung, die Ermunterung, da redet man zu und sagt, guck mal, was hast du davon, wenn du jetzt auf den Sportplatz stehst? Und kreischst da anderthalb Stunden, Abseil, Verschiebung. Was hast du davon? Guck mal, es ist doch viel schöner, wenn wir hier in der Familie beisammen sind. Wenn ihr da ein bisschen Hausmusik macht, wenn du Tischtennis spielst mit deinen Geschwistern, oder wenn du Schach spielst mit dem Vater, oder ein gutes Buch liest, oder wir gehen mal baden zusammen. Aber als du da hinstellst, da redet man zu. Da sagt man nicht, ich schlag dich was und blau, wenn du da oben auf den Sportplatz gehst. Das sagt man dann nicht mehr, wenn man einer 16, 17 Jahre alt ist. Und dass man zum Dritten, wenn man in das Alter der Reife kommt, dass da die Lehre, dass Gott uns sich enthüllt und man ihn immer tiefer erfasst. Das ist mal klar. Und trotzdem stehen die drei in Beziehung zueinander. Ich lese zu meinem ersten Punkt, der Leib gehört unter die Zucht und entspricht der Stellung eines Kindes. Das ist mein erster Punkt. Und dazu lese ich jetzt eine Anzahl von Schriftzusammenhängen, die uns das ganz klar und ganz lebendig und ganz köstlich machen. 1. Timotheus 1,20. Also der erste Timotheusbrief und der zweite gehören ja zu den Altersbriefen des Apostels Paulus. Die hat also nicht etwa der Judas geschrieben, sondern der Apostel Paulus. 1. Timotheus 1,20. Da steht, Vers 18b, kämpfe den guten Kampf, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Der Glaube und ein gutes Gewissen sollen gewahrt werden. Das gute Gewissen ist eine Sache der Seele, der Glaube ist eine Sache des Geistes. Wir haben Leute gesagt, ein Mann, der im Ehebruch lebte, der sagte, oh, wenn ich auch mal moralisch irre, wenn ich nur die Wahrheit festhalte, sagte der mir. Das heißt, wenn ich nur den Glauben festhalte, Christus hat alles vollbracht, alles, wir haben gar nichts mehr zu tun. Und wenn ich jetzt auch mal eine Sünde falle, naja, Gott hat ja alles gewollt und da hat er das eben auch gewollt. Hat er mir gesagt. Das ist aber nicht nur einer. Das ist die ungeheure Gefahr. Hier steht, bewahre den Glauben und ein gutes Gewissen. Und das heißt, wer das gute Gewissen von sich wegstößt, der leidet am Glaubensschiffbruch. Wer also in der seelischen Funktion seines Lebens versagt, versagt auch in der rein geistlichen Anlage seines Seins. Das steht hier, ich lese es vor. Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen haben und dadurch am Glauben Schiffbruch gelitten haben. Wann leidet man also am Glauben Schiffbruch? Wann ist unser Glaube krank? Wann zerfällt unser Glaube? Wenn wir ein gutes Gewissen von uns stoßen. Das gute Gewissen ist doch kein Glaube. Das gute Gewissen ist eine seelische Funktion und der Glaube ist eine Geistesfunktion. Aber die stehen in Verbindung und Beziehung. Natürlich müssen Geist und Seele einmal geteilt werden, um dann in einer höheren Einheit wieder zusammenzufließen und geheiligt zu werden. Deshalb steht da, dass wir nach Leib, Seele und Geist geheiligt werden. Brüder, lasst uns das verstehen. Ich wiederhole und unterstreiche noch einmal. Man kämpft den Kampf des Glaubens, indem man nicht nur den Glauben bewahrt, die biblischen Wahrheiten, indem man nicht nur den Glauben bewahrt, die biblischen Wahrheiten festhält, Gott ist die Liebe, Gott hat uns erlöst, Christus wird alles vollenden und so weiter, sondern indem er auch ein gutes Gewissen bewahrt. Das heißt, wenn ich gelogen habe, dann bitte ich den, den ich angelogen habe und verzeihung, sage ich, habe da die Unwahrheit gesagt. Entweder habe ich mich getäuscht oder ich habe übertrieben und so weiter. Oder dass eine Frau sagt, ihrem Mann, ich habe das getan oder ein Mann seiner Frau, in dem Augenblick, wenn das gute Gewissen in uns verdreckt ist, und wir nicht mehr reagieren und das vor Gott und wo es sein muss, auch vor Menschen ins Licht stellen. Aber wo man allein nicht in Ordnung kommt, wenigstens vor einem Seelsorger, vor einem Bruder, der alles unter das sündenauflösende Blut Christi bringt. Wenn wir das gute Gewissen nicht bewahren, zerfällt unser Glaube. Und wir haben nur noch ein totes Wissen, eine fromme Rechthaberei. Ich kenne Menschen, die sind... Die leben in der Lüge und stellen sich hin und freuen und verkündigen und so weiter. Dabei ist ihr Leben stinkfaul. Stellen solche Leute. Hüten wir uns vor ihnen. Hüten wir uns vor ihnen. Also noch einmal. Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen, das gute Gewissen haben sie von sich gestoßen, und dadurch, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben. Wann leidet man Schiffbruch am Glauben? Wenn man das gute Gewissen von sich stößt. Brüder, merken wir uns das. Sorgen wir, dass wir immer ein gutes Gewissen haben. Dann ist unser Glaube gesund. Und wenn wir ein dreckiges Gewissen haben, das immer stärker belastet wird, dann ist unser Glaube krank und zerfällt schließlich. Das heißt auch nicht, die das gute Gewissen verloren haben. Das kann man nicht verlieren, aber man kann es von sich stoßen. Denn das gute Gewissen, das kommt immer wieder und meldet sich wieder. Da kann man sagen, Schluss, aus! Und da gibt es viele Mittel vom Feind. Fernseher, Radio, Alkohol, Nikotin, Koffein und so weiter und so weiter. Viele, viele Mittel, womit man sich fortwährend betäuben und aufputschen kann und eine Hochstimmung peitschen kann, währenddem das Herz schreit und das Gewissen um Reinigung fleht. Bring das in Ordnung, beuge dich vor Gott, sprich mit jemandem drüber, bekenne deine Sünde, sagt die Stimme des Gewissens. Und da kann man sagen, nichts da, nichts, und stürzt sich hinweg. Die meisten sogenannten Vergnügungsreisenden oder die Leute, die der Vergnügen oder sich irgendeiner Leidenschaft ergeben haben, die wollen nichts anderes als das Gewissen zum Schweigen bringen. Ein Versuch, das Gewissen zum Schweigen. Und das kann man auch für eine Zeit lang, kann man für sein ganzes Leben. Aber dadurch zerfällt der Glaube, indem wir das gute Gewissen von sich stoßen. Tun wir das nicht, Geschwister, bringen wir immer unser Leben in Ordnung, und wo etwas nicht stimmt, dann beugen wir uns vor Gott und sagen, ich habe hier gesündigt, ich habe hier Unrecht getan. Und wo man gemeinsam gesündigt hat, bekenne es einer dem anderen, das war nicht recht, und weihen wir uns Gott neu. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt das Erschütternde. Was verhielt Bruder Stucki von Korinth sagte, das sage ich jetzt von einer anderen Stadt, ich weiß nicht, welche Stadt es ist, wo der Timotheus damals wohnte. Ich
Ja, Vers 20. Unter welchen Hymenäus und Alexander sind, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Ermahnung, durch Lehre, durch Sucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Die beiden haben gelästert. Lästerung bedeutet etwas, was aus den Kräften Gottes getan ist, dem Teufel zu schreiben. Das ist Lästerung. Das ist eine Sünde, die zwei Äonen nicht vergeben wird. Weder in diesem noch in dem kommen. Zwei Äonen. Nicht vergeben, die Lästerung. Davon will ich jetzt nicht reden, von der Lästerung. Ich will nur so viel sagen, warum hat Paulus den Alexander und den Hymenäus dem Satan überliefert? Sie sollen lernen, nicht zu lästern. Und wodurch sollen sie das lernen? Durch Ermahnung wird kein Wert mehr. Durch Lehre, die wissen ja alles besser. Wissen alles besser. Sondern durch Zucht. Durch Zucht unterwiesen, nicht zu lästern. Hier haben wir ein ganz klares Wort, dass die Zucht den Leib angeht. Wir sehen das nachher noch deutlicher in der Stelle, die eben vorhin schon genannt wurde. Und die wollen wir gleich dazu aufschlagen. In 1. Korinther 5, Vers 5 ist dasselbe gesagt, nur etwas eingehender, worin das den Satan übergeben besteht. Das bedeutet nämlich entweder schwere Krankheit oder Tod. Eins von beiden. Krankheit oder Tod. Ich lese diese Stelle, 1. Korinther 5, 5. Und da heißt es, ich habe aber absichtlich zuerst ein Wort genommen aus den letzten Briefen des Paulus, weil es Leute gibt, die sagen, ja, die Korintherbriefe, das sind Übergangsbriefe, das ist halb Reichen, halb Gemeinde, die sind für mich nicht maßgebend. Sagen viele Leute. Fromm. Dann heißt es, da war also ein Mann, der hat die Frau seines Vaters, die zweite Frau jedenfalls, als, und ich lese das Wort gerade vor. Man hört, dass Hurerei unter euch sei. Und zwar eine solche Hurerei, die selbst unter Nationen nicht vorkommt, dass einer seines Vaters Weib habe. Wir sind ja keine Kinder hier, also da hat einer mit seiner Stiefmutter Hurerei getrieben, Ehebruch. Ihr seid aufgeblasen und habt nicht Leid getragen, auf dass der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte ausgeschlossen würde. Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste gegenwärtig, habe schon als gegenwärtig geurteilt, den, der das verübt hat, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus versammelt seid, einen solchen dem Satan zu übergehen, zu Verderben des Fleisches, das Fleisch soll verderben, entweder durch Krankheit oder durch Tod, auf dass der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus. Also auch da, wo der Teufel Leib und Seele in seine Gewalt bekommt. Den Geist bekommt er nicht. Und der Geist wird errettet. Das ist der Sinn der Zucht. Selbst bei Tod und schwerer Krankheit. Auf dass der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus. Nebenbei bemerkt. Die Korinther haben dann diesen Ausschluss aus der Gemeinde übertrieben. Haben den zu lange ausgeschlossen, haben den Mann, nachdem er Buße getan hat, nicht wieder freundlich aufgenommen, haben gesagt, du bist ein Sünder, du passt nicht zu uns Heiligen. Und da sagt Paulus, den nehmt jetzt wieder auf. Den nehmt jetzt wieder auf. Und im 2. Korintherbrief, da bittet er, dass der wieder aufgenommen wird. Das nur nebenbei. Da hat die Gemeinde die Sünde Israels begangen. Denn Israel war von Gott beauftragt, die Nation, die Sünde der Nationen begangen. Die Nationen waren von Gott beauftragt, Israel zu strafen. Aber die Nationen haben das göttliche Maß der Strafe weit übertrieben und sind dadurch selber dem Gericht verfallen. Kennt ihr diese Zusammenhänge? Wer die Bibel kennt, kennt sie. Und genau dasselbe hat die Gemeinde in Korinth gemacht. Die haben den ausgeschlossen und der arme Kerl, der hat sich gebeugt und Buße getan, der wurde vielleicht schwer krank, der irgendwas, vielleicht ein Hausarzt oder wer weiß was, war dem Tode nahe, war dem Satan übergeben, preisgegeben und hat sich zurechtgefunden. Und dann haben die, anstatt ihn wieder freundlich aufzunehmen, haben die ihn weiter ausgeschlossen. so hart und ungerecht, kann menschliche Gemeindezucht werden. Ja, ja. Dass man jahrelang einem Menschen etwas nachträgt, was längst vor Gott gesöhnt und in Ordnung gebracht ist. Wie hat der Herr wieder den Petrus aufgenommen? Wie hat er den David nach seinen schrecklichen Sünden aufgenommen und so weiter? Der Herr ist freundlich und gut und gerecht. Und wo Gott sieht, dass einer wirklich von Herzen bereut, dann nimmt er ihn sofort auf und lässt ihn wieder in der Gemeinde Lob singen. Bitte, das lesen wir. Das lesen wir. David nach seinem Fall, in der Gemeinde will ich Lob singen, deinen Namen Lob preisen. Hüten wir uns da vor beiden Gefahren. Erstens, eine Sünde stillschweigend zu dulden. Ich weiß, dass Leute in christlichen Freikirchenorganisationen, auch in Kirchen und so weiter, weil sie hohe Steuern zahlen, weil sie monatlich hohe Beiträge geben, die in Sünden leben, deren Kinder in Sünden, in Ehebruch und Hurerei leben, dass man gegen die nicht vorgeht. Denn wenn man gegen die vorgeht, dann treten sie aus und der Beitrag fällt weg. Ich weiß eine Reihe solcher erschütternder Fälle. Erschütternder Fälle. Ja, meine Freunde, ich weiß, warum ich bis zum Umfallen meinen irdischen Beruf ausgeübt habe. Ich weiß, warum. Meine Freunde, das ist die eine Gefahr, dass man gar nichts unternimmt, aus fleischlichen Gründen. Und die andere Gefahr ist, dass man die Strafe des Ausgeschlossenseins zu lange ausdehnt, anstatt einen, wenn er wirklich Buße getan hat, wieder aufnimmt. Was hat der Vater mit dem heimkehrenden, verlorenen Sohn getan? Wie lange hat er den in Quarantäne geschickt? Wie lange hat er gesagt, gut, du musst dich erst bewähren. 7 Jahre lang musst du da hinten wohnen im Loch und so weiter. Und dann kannst du wieder kommen. Wie lange hat er das gemacht? Er hat ihn viermals geküsst und hat ihn über den ältesten Sohn gesetzt, hat ihm den Ring der Vollmacht gegeben und hat das gemästete Kalb, das aufbewahrt wurde, das hat er geschlachtet und ein Freudenfest gefeiert und so weiter. Brüder, aber die meisten Christen, die sind Pharisäer schlimmster Art. Ich kenne Leute, die verklagen andere, beschuldigen sie, verdammen sie und vor Gottes Augen tun sie genau dasselbe. Da steht ja auch geschrieben in Römer 2, Vers 1, du, der du den anderen richtest, du tust genau dasselbe. Wenn wirklich einer sich gebeugt hat und Buße getan hat, was anderes ist, wenn einer in seiner Buße verharrt, in seiner Sünde verharrt, wenn er sagt, nein, ich lasse nicht von der Frau. Ich kann kommen, was will. Gut, dann gehört er dem Strafe. Aber wenn einer sich beugt, dann wird er wieder aufgenommen und deshalb im zweiten Korintherbrief wird er wieder aufgenommen. Das ist Zucht. Zucht bedeutet also dem Satan überliefern. Zu Verderben des Fleisches. Auf das der Geist errettet werde. Die Zucht ist also nicht nur eine Strafe, dass Gott seinen Zorn abreagiert, sondern hat das Ziel, der Geist wird errettet. Und dann geht vom Geist aus die Erneuerung nach Seele und Leib. Oh Brüder, das sind Gottes Gedanken. Das ist Gottes Art. Das müssen wir lernen. Ich lese noch ein paar andere Stellen. Zunächst 1. Korinther 11, Vers 30 bis 32. Das sind auch überaus wichtige Wörter im Blick auf das Abendmahl. 1. Korinther 11, 30 bis 32. In der Gemeinde in Korinth waren nicht einige wenige, sondern viele schwach, haben aber sich nicht gebeugt, ihr Leben nicht in Ordnung gebracht, da wurden sie krank. Und auch dann haben sie noch nicht von ihrer Sünde gelassen und dann sind sie gestorben. Das waren viele in der Gemeinde in Korinth. Bitte, darum sind viele unter euch schwach, krank und ein Gutteil entschlafen, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden. So steht es hier. Darum sind viele schwach und krank und ein Gutteil entschlafen. Wenn wir uns aber selbst richten würden, dann würden wir nicht gerichtet. Es wäre nicht nötig, dass sie schwach werden und krank werden und entschlafen. Die könnten wieder rüstig und froh sein, gesund, wenn sie ihr Leben in Ordnung gebracht hätten. Aber weil sie das nicht tun, da werden sie gerichtet, dann kommen sie in diese drei Stufen. Schwachheit, Krankheit, früher Tod. Bitte, das steht hier. Da können wir nichts dazu, nichts hinvon wegtun, ihr meine lieben Freunde. Wenn wir aber gerichtet werden, dann werden wir gezüchtigt, ihr Thema, was Zucht ist. Das ist Zucht. Schwachheit ist Zucht. Muss nicht immer Zucht sein. Man kann nicht jeder sagen, jeder Mensch, der schwach ist, steht unter der Zucht. Und jeder Mensch, der krank ist, steht unter der Zucht.
Und jeder Mensch, der, sagen wir, vor seinem 70. Lebensjahr oder vor seinem 80. Lebensjahr gestorben ist, der ist, steht in der Sucht, weil er gesündigt hat. Dürfen wir nicht sagen, das stimmt nämlich nicht, das stimmt nicht. Aber es ist eine Linie Gottes. Darum sind viele unter euch wach und krank und ein Gutteil entschlafen. Wenn wir uns selbst richteten, dann würden wir nicht gerichtet werden. Und wenn wir gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verdammt werden. So hat Gott Mittel und Wege, auch die Zucht, die darin bestehen kann, dass ein Mensch schwer krank wird oder stirbt. Das ist ein Zuchtmittel Gottes. Womit nicht gesagt ist, ich sage noch einmal, dass ihr das ja nicht falsch auffasst, dass jeder, der schwach oder krank ist oder früher stirbt, dass der unter der Zucht steht, weil er gesündigt hat, das stimmt nämlich nicht. Es gibt auch ein Schwach- und Krankwerden und Sterben um anderer Willen. Zur Ergänzung der Leiden des Christus. Da kommen wir auch noch dann in diesen Tagen. Das gibt es auch. Meine Freunde, ihr seht, so geht das nicht, dass man so wie mit dem Beil auseinander metzgert, sagt, so, dahin, bis dahin, da hat man nichts zu tun. So ist das nicht. Das greift alles in einer lebendigen Symbiose ineinander. Symbiose heißt ein Zusammenleben, ein Miteinander zu einer Einheit leben. Aber wir wollen die Schrift weiterreden lassen. Wir haben jetzt drei Stellen gesehen, 1. Johannes 20, 1. Korinther 5, Vers 5 und 1. Korinther 11, Vers 30 bis 32. Jetzt schlagen wir den 2. Korintherbrief, Timotheusbrief aus. 2. Timotheus 3, 16. 2. Timotheus 3, 16. Ihr seht, wie man bei gründlichem und langsamem Lesen der Schrift, wie man da Zusammenhänge sieht, die gar nicht so einfach sind. Und die doch einfach sind für den Glauben, für den Glaubensgehorsam. Hier steht, die paulinischen Philipperbriefe sind von Gott eingegeben und nütze zur Lehre. Ich war aber absichtlich so gelesen, so töricht. Alle Schrift, dazu gehört 1. Mose 1 in Offenbarung 22. Da schreibt Paulus in seinem letzten Brief. Und deshalb sagt das geht nicht an, der ist schlauer als der alte Paulus. Ich kenne einen Bruder, der hat gesagt, hör, sagt er, es gibt keine Heiden mehr. Die Heiden sind alle, gehören alle zu den 10 Stämmen. So ein Quatsch. Dass innerhalb der Nationen Teile der 10 Stämme untergegangen und eingeschmolzen sind und in der Endzeit wieder herauskristallisiert werden, das ist eine Tatsache. Und dass die einzelnen Länder Substanz in ihrer Bestandteil irgendeinen der 10 Stämme haben, das ist auch eine Wahrheit. Die können ja gar nicht leuchten, das ist sogar eine wunderbare Wahrheit. Aber darüber hat Gott einen gewissen Schleier gelegt. Ich will euch mal ein ganz klein wenig einiges über dieses wunderbare Kapitel, was aber, wie gesagt, unter einem Schleier steht, sagen. Die 12 Söhne Isaaks haben sich ja später verteilt, die Nachkommen. Und der Stamm Ruben ist wieder anderswohin als der Stamm, meinetwegen Issachar und Zebulon, Josef und Benjamin. Die Söhne Jakobs natürlich. Die Söhne Jakobs, ja. Da, ich will euch jetzt einmal ein paar Dinge geben, über die ich keine abschließende Klarheit habe. Aber die ich verfolgt habe und durchforscht habe und von denen ich glaube, dass es so stimmen könnte. Wer wird immer zuerst genannt von den 12 Söhnen Jakobs? Der Ruben. Und die Nachkommen des Ruben, das sind die Russen, glaube ich, aus verschiedenen Gründen. Die Nachkommen des Zebulon, das sind die Engländer. Die Nachkommen des Asser, die werden immer zuletzt genannt. Das ist die USA. Ich glaube das, aber ich verkündige das nicht öffentlich als Tatsache, sondern ich vermute das. Die Nachkommen des Gad ist Spanien und Südamerika. Südamerika wird ja auch Spanisch gesprochen, sind ja auch die Nachkommen der Spanier. Die Nachkommen des Naftali ist Italien, ja, richtig. Die Nachkommen des Dan, Deutschland, ja. Donau. Dänemark und so weiter. Die Nachkommen des Benjamin, geistlicherweise, die Gemeinde, Sohn des Glücks, der Jüngste,
die letzte Körperschaft. Die Gesamtgemeinde wird als Benjamin gedeutet, der Chef. Und die Nachkommen Josefs, das ist der Stier, ist Europa. Und wisst ihr, wo die Urzelle Europas ist? Das glaubt ihr nicht. Das sind die drei Urkantone in der Schweiz. Der Stier von Uri. Und die drei Urkantone, das sind Uri, Schwyz und der Wald. Ja, Uri, Schwyz. Und das ist wohl die Urzelle Europas. Und das ist das Herzstück Europas. Und deshalb hat auch der Josef als Symbol einen Stier. Das ist kein Zufall. Ach, was sind das für wunderbare Dinge. Oder die Nachkommen des Issachar, das ist ein Reich für sich, die aber jetzt, was jetzt Russland eingeschmolzen ist, das die Ukraine. Oder die Nachkommen des Sebulon, habe ich gesagt, des Naphtali. Ihr seht, dass Ruben gegen Asa war und dass damit der Erste gegen den Letzten war. Der Erste ist immer der Ruben, der Letzte ist der Asa. Und deshalb ist die Großmacht Russland und die letzte Weltmacht Amerika, da sind die Ersten und die Letzten gegeneinander. Und die werden auch mal ihre Rolle vertauschen. Hier stecken Geheimnisse, die ich nicht restlos durchschaue. Ich habe darüber die Schrift eures Schweizer Bruders gelesen. Wie heißt der? Lüliger.
Der Lörniger, ja.
Dann weiß ich, was der Fritz Braun drüber lehrt. Ja. Und dann weiß ich, was der sagt und was der sagt, aber was der sagt. Aber ich kann keinem das nachreden, weil der sagt, das ist für mich kein Grund. Ich sehe es nicht völlig. Ich sehe nur, bis jetzt hat Gott einen Schleier drüber gelegt. Und es gibt viele Wahrheiten, von denen steht geschrieben, in der Endzeit werdet ihr dies erkennen, in der letzten Zeit. Und wo Gott einen Schleier drüber gelegt hat, wollen wir nicht wegreißen. Aber wo wir klar sehen, da wollen wir auch einen klaren Posaunenton des Zeugnisses geben. Brüder, das sind Geheimnisse. Da sind wir alle noch am Lernen. Es kann sein, dass wir in 3 oder 5 oder 10 Jahren, wenn der Herr bis dahin noch nicht gekommen ist, klarer sehen. Aber das sind Dinge, die sind wunderbar. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wörtlich heißt das, ist von Gott eingehaucht und haucht Gott aus. Bitte, Theopneustos. Walter, wie würdest du das übersetzen? Theopneustos. Du hast du einen griechischen Text da? Ach, du hast ihn nicht da. Bitte? Ja, und zwar so, dass der Atem Gottes aushaucht und dann haucht wieder das Angehauchte, das haucht wieder den Atem Gottes aus. Im Atemholen sind zweierlei Gnaden, sagt Goethe. Und das gibt auch für die Inspiration. Gott hat hineingehaucht ins Wort und wer das Wort liest, dann haucht aus dem Wort Gott heraus. Und wer sich in diesen Hauch stellt, wird von Gott angehaucht, wird von Gott inspiriert. Das ist der Sinn, das griechische Wort heißt Theopneustos. Pneuma, Theos, ich glaube Theopneustos, Gott hauchend. Oder Gott, also gehaucht, ja, Pneustos, ja. Ja, richtig, danke. Gott gehaucht, ja, Partizipium der Vergangenheit. Also, die ganze Schrift ist Gott von Gott eingehaucht und haucht Gott aus. Wisst ihr mal eigentlich sagen? Oder ist Gott gehaucht? Und Nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zucht, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem Werke, völlig geschickt. Hier sehen wir, wie das inspirierte Wort Gottes gebraucht wird zur Rechtweisung oder zur Zucht, zur Ermahnung, zur Lehre und so weiter. Und dass Gott dazu das Wort gebraucht, das Gott gehauchte oder das von Gott eingehauchte und ausgehauchte Wort. 2. Timotheus 3,16. Ich lese weiter, Hebräer 12, Vers 5 bis 12. Hebräer 12, Vers 5 bis 12. Wir sollten immer möglichst viel Wort haben und möglichst wenig Behauptungen von Menschen. Da heißt es, ihr habt der Ermahnung vergessen, die zu euch spricht als Söhnen, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Zucht oder Züchtigung, dasselbe Wort, noch ermatte, wenn du von ihm bestraft wirst. Zucht ist Strafe. Und das, die sollen wir nicht gering achten. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Also ist Strafe ein Beweis für die Liebe Gottes. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Er geißelt jeden Sohn, den er aufnimmt. Hat auch seinen Sohn gegeißelt, beziehungsweise geißeln lassen natürlich. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, welche alle teilhaftig geworden sind, dann seid ihr Bastarde. Uneheliche Kinder, aber keine Söhne. Also wenn einer ganz ohne Zucht ist, dass ihm nie ein Leid, nie eine Not, nie eine Depression, nie eine Angst, nie eine Sorge, nie ein Kummer quält und der herrlichen Freuden lebt alle Tage, dann ist das ein Beweis, dass er nicht ein Sohn, sondern höchstens ein Bastard ist. Außerdem hatten wir unsere Väter nach dem Fleische zu züchtigen und scheuten sie. Sollten wir nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwürfig sein und ihm leben? Jene freilich, die irdischen Väter, züchtigten für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Für wenige Tage. Aber er zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Oh. Züchtigung ist ein Beweis der Liebe Gottes, ein Beweis unserer Sohnesstellung und dient dazu, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ohne Zucht geht das nicht. Ohne Zucht würden wir keine Heiligen werden. Würden wir frech, eingebildet, aufgeblasen werden. Aber durch die Züchtigung werden wir seiner Heiligkeit teilhaftig. Ich lese, indem ich jetzt noch den 11. Vers lese, alle Züchtigung scheint für die Gegenwart nicht Freude. Wenn wir drinstehen im Leid, dann sagen wir nicht, ach, so wunderbar, was freue ich mich. Einer hat gesagt, ich freue mich in den Leiden. Einer hat gesagt, Paulus, jetzt freue ich mich. Aber wir sind meist noch nicht so weit. Wenn die Leiden da sind, das tut weh. Sondern Traurigkeit. Aber hernach gibt es eine Freude.